Menschen, die so anders sind wie wir und, also der ganz normale Mann sind, die Menschen, die anders sind als wir. Und meine Frage am Anfang ist, welche Vorstellung habt ihr so ungefähr vom Thema oder was erwartet ihr so ein bisschen? Nicht, dass ich dann irgendwas erzähle, was völlig dran vorbeigeht. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das wäre eine Frage, die ich hätte, die würde ich gern beantwortet haben?
Ja. Zum Beispiel in der Schule oder generell im Umfeld mit Leuten, die jetzt keine Christen sind, wenn man zum Beispiel angegriffen wird, darauf, wenn man zum Beispiel sagt, du bist Christ, du bist voll komisch und voll anders als ich, wie man mit solchen Leuten umgeht, was man dazu sagt.
Okay, ja. Angriff, ja, sehr cool.
Also bei mir ist gerade das Ding, bin jetzt in einer Firma, wo sehr international ist, also wo viele verschiedene Nationalitäten halt aufeinandertreffen, also Muslime und ganz verschiedene Religionen auch. Mhm. Und es untereinander unter den Mitarbeitern halt oft auch so Spannungen kommt und ich halt als Schichtleiter jetzt eben darüber stehe und dann auch vermitteln muss. Und deswegen ist für mich halt jetzt das eigentlich ein super Thema eigentlich, weil ich halt mir auch Hilfestellungen erhoffe, wie ich das
mit
Gottes Hilfe angehe.
Okay, ja. Noch irgendwelche Fragen? Wie gesagt, es wäre gut, wenn wir das im Laufe des Nachmittags beantworten. Okay, dann, also ihr dürft einfach zwischenfragen, wenn irgendwas ist, ne, wenn ihr was nicht versteht oder so. Und ich versuche dann zu antworten, soweit es möglich ist. Ich möchte euch am Anfang drei Sachen erzählen, drei Beispiele, die manche jetzt erst vorgefallen sind, manche schon eine ganze Weile zurückliegen, aber wo ich gemerkt habe, das sind so also Situationen, die mich herausgefordert haben. Das eine ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen maximal, kommt ein Teenie zu mir. Also ich muss ganz kurz noch erklären, ich bin Jugendreferent in Durlach und ich arbeite in der Schule als Jugendbegleiter. Also ich bin da Koch dafür Schüler und muss die mittags eine Stunde betreuen. Und da hat man schon ziemlich herausfordernde Sachen manchmal, also Leute vor sich. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich, dass die zum Teil zu mir nach Hause kommen, ich mit denen abhänge. Vor 14 Tagen, 3 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, kommt ein 15-Jähriger zu mir. Wir haben uns so eine ganze Weile unterhalten. Dann kramt er sein Handy vor und sagt, Michael, ich muss dir unbedingt mal was zeigen. Und dann sucht er in seine Dateien, also er hatte nicht viele, das habe ich so ein bisschen gesehen, sucht er in seinen Dateien. Und dann findet er eine Datei, die hat er genannt Fickliste und zeigt eine Liste mit keine Ahnung wie vielen Namen und wie oft er mit der Person geschlafen hat. Und war ganz stolz drauf und ich sage, ey, das hast du doch gar nicht notwendig. Und er sagt, doch, bis zum 100. Mal, bis ich 100 mal Sex hatte, muss ich mitzählen. Ich dachte, wah, das ist ganz anders, als ich denken würde oder als ich ticke. Ne? Zweites Beispiel, das ist schon einige Jahre her. Ich habe bis letztes Jahr in Sachsen gewohnt, in Chemnitz. Also ich habe 10 Jahre in Chemnitz gewohnt. Letztes Jahr bin ich nach Karlsruhe gezogen. In Chemnitz war es so, dass eine Frau aus meiner Gemeinde mich gefragt hat, ob ich wüsste, wo ein Obdachloser unterkommen könnte. Das mal so ganz kurz die Hintergrundgeschichte. Ich habe eine Weile nachgedacht, habe den dann bei mir ein paar Tage wohnen lassen. Und jetzt war es so, er war bei mir. Morgens 7:30 klingelt es an der Tür. Ich bin gerade aufgestanden, war gerade so beim Kaffeekochen. Er stürmt los, rennt raus, sagt, ich mach auf. War 5 Minuten verschwunden. Dann kommt er ganz kleinlaut wieder. Mit ihm im Schlepptau 2 Beamte in Zivil. Und sagt, Micha, ich muss meine Sachen packen, die holen mich gerade ab. Ich bin die nächsten 3 Wochen im Jugendarrest. Da sag ich, wa? Auch wieder so eine Situation, die ganz anders ist. Drittes Beispiel, war auch noch in Chemnitz, also auch schon ein bisschen her. Meine Nachbarin, die hatte ein kleines Kind, also der ist jetzt 10, damals war er so 4, 5. Und ich hatte dann immer mal auf das Kind aufgepasst, wenn sie unterwegs war. Und irgendwann meinte sie, Micha, ich habe ein bisschen Ärger mit der Polizei. Und es könnte sein, dass die mich jetzt irgendwann mal abholen und ich weiß nicht, wohin mit dem Kind. Könntest du das im Fall, dass die mal wieder vor der Tür stehen und mich mitnehmen, könntest du den meinen Sohn bei dir in der Zeit dann aufnehmen? Ich dachte, auch wieder so eine Situation, die so ganz anders ist. Also ihr merkt irgendwie, es gibt Leute, die anders ticken, die ganz andere Gedanken haben als wir aus unserem christlichen Umfeld. Und ich finde das ziemlich spannend, mit solchen Leuten umzugehen und ja, einfach ihnen so die Liebe Gottes zu zeigen. Noch ein Beispiel. Ich bin vom Beruf Landwirt, also Agrartechniker mit Schwerpunkt Landbau. Das heißt nichts anderes als Bauer, nur ein bisschen qualifizierter. Und ich habe auf dem Hof geschafft. Und als ich dort angefangen habe, mein Arbeitskollege hat mich halt so gefragt, ja, was machst du so und so. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich halt in der Kirche bin und auch öfters mal im Gottesdienst besuche und so weiter. Und auch für ihn war das so eine Sache, wo er sagte, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wollt ihr euch noch mit dazu setzen oder was?
Ja, wir wollen Stühle.
Wie bitte?
Wir wollen Stühle.
Achso, okay. Genau, also er fragte mich dann irgendwann, also er machte sich dann ständig lustig, was, ja, jeden Sonntag in die Kirche rennen, ist doch voll öde und überhaupt, Christen sind so voll die Spaßbremsen. Und eines Tages war gerade so mit Schweinegrippe, Hühnergrippe, irgend sowas war da gerade im Umlauf und bei ihm kratzte es im Hals und dann fing er an, Fragen zu stellen. Sag mal, wenn ich jetzt sterben würde, wo würde ich denn hinkommen? Und ich dachte, krass, dass er, der sich sonst so lustig drüber gemacht hat, plötzlich nachfragt. Ja, keine Ahnung, was du gerade so für Leute vor Augen hast, wo du sagst, da fällt mir der Umgang ein bisschen schwer. Ja? Und ich habe mein Thema ja genannt Hilfe, Stellung oder ja, so ein paar Hilfen, die ich euch mitgeben möchte. Ich glaube, auf diese Frage, wie können wir mit Menschen umgehen, die anders sind, gibt es keine Pauschalantwort. Also ich kann jetzt nicht sagen, du musst erstens das machen, zweitens das machen, drittens das machen. Weil wir Menschen sind unterschiedlich, ich bin anders als ihr. Die Leute, mit denen wir zu tun haben, sind alle sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Grundsachen, wenn wir die begreifen, wenn wir das nachvollziehen können, dass es uns helfen kann, die Leute so zu nehmen, wie sie sind und ja, zu lieben. So aus Gottes Sicht. Genau, eine Frage an euch. Wenn ihr, also stellt euch vor, ihr geht in eine Kneipe. Ja, wollt abends mal richtig schick essen gehen. Der Kellner kommt, gibt euch die Speisekarte und ihr sollt wählen. Was wählt ihr? Also ihr lest die Karte, was wählt ihr? Könnt ihr euch so ein bisschen reinversetzen? Okay, super. Überlegt. Also es gibt zwei Möglichkeiten, was man wählt. Entweder nimmt man das, was man schon immer gewählt hat. Also man liest die Speisekarte, Pommes mit Schnitzel, lecker, Essig. Oder man liest die Speisekarte und denkt, boah, geil, irgendwas, was ich noch nie gegessen habe, das nehme ich. Zu welchem Typen gehört ihr? Nehmt ihr eher das, was ihr kennt oder eher das, was ihr nicht kennt? Mal melden, wer nimmt das, was er kennt? Ja, es passt alle. Okay, das ist ganz normal, habe ich mir sagen lassen. War mir aber auch neu. Und zwar ist es so, wenn wir in eine Kneipe reinkommen, unser Essen bestellen oder die Speisekarte bekommen und wir sehen die mega vielen Angebote auf dieser Speisekammer, hat unser Hirn irgendwie eine Systemüberforderung und kommt damit gar nicht klar. Deswegen sagt er, okay, Standardmodus, wir nehmen das, was wir kennen. Einfach eine Reizüberflutung und dann greift er auf das Altbewährte zurück. Seitdem ich das weiß, dass das so ist, gehe ich in eine Kneipe und sage mir, und ich esse etwas, was ich noch nie vorher gegessen habe. Und ich glaube, im Leben von uns ist es ähnlich. Wir sind so in unseren Standardtypen, in unseren Dingen, die wir so kennen, einfach festgefahren. Und weil wir das schon immer so kennen und wir so total die Traditionsmenschen sind, greifen wir einfach auf das zurück, was wir halt schon immer kennen. Wir hängen mit den Leuten ab, die ähnlich sind wie wir, die wir verstehen und so. Aber sich mal auf ganz andere einzulassen, so mal zu sagen, okay, ich bin bereit, mal was wirklich völlig Neues auszuprobieren, das fällt uns mega schwer. Und ich möchte so ein bisschen Hilfestellung geben, so will ich es mal sagen, helfen, einfach das andere mal mitzuverstehen. Es gibt, also bevor wir uns mit den anderen befassen, möchte ich euch ein Bild zeigen, das kennt ihr vielleicht. Und zwar gibt es verschiedene Temperamente, die wir haben. Ja? Habt ihr sicherlich schon gehört, so Charaktere, und es gibt verschiedene Tests dazu. Der DISC-Test zum Beispiel ist einer der bekanntesten mit. Hat den schon mal jemand gemacht, den DISC-Test? Die wenigsten? Okay. Ähnlich Einstellung oder Einteilung von den Charakteren gibt es, ist dieses Modell, das ist jetzt aus der Wirtschaft, ich erkläre das gleich noch ein bisschen. Also die Charaktere, das haben schon die alten Philosophen entwickelt, haben gesagt, okay, wir Menschen sind irgendwie anders, haben dann verschiedene Kategorien eingeteilt, also Phlegmatiker, Melancholiker, Choleriker, Sanguiniker, das kommt von den Körperflüssigkeiten her, und haben versucht, das so ein bisschen in ein Muster zu pressen, also so ein bisschen zu ordnen, und haben ein paar Sachen gegeben. Ich zeige euch das, oder ich erkläre euch das. Und was mir wichtig ist, es ist nicht so, dass ich sage, das ist jetzt Gesetz, sondern es ist einfach nur eine Hilfestellung, wie man das einordnen kann. Den Typ, den ihr hier als blau seht, ist der der Melancholiker, also einer, der total hinterfragend ist, einer, der die Welt oft so negativ sieht, einer, der sagt, ah, ich weiß nicht, ob das gut ist, was, also die Welt ist eigentlich immer gegen mich. Bisschen schwer zu lesen? Okay. Gut, okay. Okay, da. Wie bitte? Gut, super. Okay, die Welt ist eigentlich gegen mich und ich muss alles hinterfragen. Es sind die besten Forscher, die besten Leute, also die wirklich alles hinterfragen. Genau. Der Rote, das ist der Choleriker, das ist so ein aufbrausender Typ, der immer fordernd ist, also ihr müsst das und das machen, sonst geht's nicht. Der voll nach vorn prischt, zielgerichtet, also der hat ein Ziel und nur dieses Ziel gilt es zu erreichen. Alles andere ist egal, der geht über Leich, um das Ziel zu erreichen. Sagt den anderen, wo es lang geht, also der absolute Cheftyp eigentlich. Genau, das ist so der, der nach vorne bricht. Der Gelbe, das ist so der Sonnenschein, Sanguiniker, der immer fröhlich ist, immer gut gelaunt ist, immer ein Lächeln auf den Lippen hat, immer nettes Wort für andere, total offen. Der wirkt manchmal ein bisschen hektisch, weil er halt 20 Termine hat und vergisst, dass er 20 Termine hat, mit wem er sich verabredet hat. Genau. Der versucht manchmal, also ihm fällt, der vergisst halt viel, der vergisst auch manchmal, dass er auf irgendeine Person böse ist, zum Beispiel. Also das ist ein total umgänglicher Typ. Und der Grüne, das ist der Phlegmatiker, das ist so einer, der überhaupt nicht aus der Ruhe zu bringen ist. Der macht sein Ding, also der möchte keine großen Veränderungen, sondern der macht sein Ding, so wie er es schon immer gekannt hat. So wird er es auch in 20 Jahren noch machen. Wirkt manchmal ein bisschen faul, aber ist halt voll, also sagt man voll, dranbleiben, ja, geduldig, entspannt. Also wenn der in der Gruppe ist, der wird nicht viel sagen in der Gruppe, aber was er sagt, das ist einfach so witzig manchmal, hat auch Tiefgang. Das ist einfach so ein, ich sag's mal so, Mitläufertyp bisschen, ne? Diese vier Typen, das sind so diese Muster, woran wir uns ausrichten können. Also ich habe das vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal zum ersten Mal gesehen und mir hat es geholfen, mich selber einerseits einzuordnen, weil ich gesagt habe, wenn ich weiß, wie ich selber ticke, hilft es mir manchmal, mit mir selber auch umzugehen. Also ich zum Beispiel, ich bin der Gelbe und der grüne Typ. Genau, aber mehr der Gelbe. Und seitdem ich weiß, dass ich halt vergesslich bin und ja, oft manchmal auch vergesse, dass ich auf andere sauer bin, dachte ich mir, gut, musst du ja gar keine Mühe geben, ist halt so, ne? Genau. Mir hat es geholfen, mit mir selber klarzukommen, aber mir hat diese Einteilung auch geholfen, weil ich gemerkt habe, wir Menschen sind einfach total unterschiedlich. Und ich muss, es gibt Leute, mit denen komme ich super klar, und es gibt Leute, die fordern mich heraus. Also zum Beispiel diese blauen Typen hier, diese Melancholiker, das ist eine Art von Typ, mit dem ich zum Beispiel mega Schwierigkeiten habe, weil die ganze Zeit so denken, ach nee, das wird eh nicht funktionieren und so. Ich mag, also das sind die Leute, die mich am meisten herausfordern. Und mir hat geholfen, diese Einteilung einfach zu sehen, es gibt verschiedene Eigenschaften, die wir haben, die wir als Menschen haben. die Leute ticken unterschiedlich und manchmal hilft es mir auch dann, wenn ich so die einzelnen Leute sehe, in diese Kategorien einzuordnen und zu sagen, okay, das ist ein Phlegmatiker, der kann gar nichts dafür. Also ein bisschen entschuldigen. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? So ungefähr? Super. Genau. Das soll, also ich zeige euch das, weil mir das wichtig ist, das einfach zu sehen, es gibt Unterschiedlichkeiten in uns Menschen, aber es gibt auch nicht, dass man sagt, das ist nur so kann es sein, sondern wir Menschen sind einfach mega unterschiedlich und es gibt manchmal einen Misch aus allen möglichen. Ähnlich ist dann auch der DISC-Test, den hier manche schon gemacht haben, da sind nur die Namen anders. Es ist ganz interessant, einfach mal so einen Test zu machen, einfach um selber mitzukriegen, wo, was mein Charakter ist, was in mir drinsteckt. Und weil das zeigt dann auch so ein Stück, wie wir auf andere wirken und wie andere auf uns wirken. Genau. Eine zweite Sache, die ich euch gern zeigen muss, also es ist gerade noch ein bisschen theoretisch, wird dann noch praktischer. Die zweite Sache, ihr habt euch vorhin fast alle gestreckt, dass ihr auf das Altbekannte zurückgreift. Und das ist etwas völlig Normales. Vor 100 Jahren ungefähr noch hat man die Welt in so eine Drei-Klassen-Gesellschaft eingeteilt. Ja, da gab es die Oberschicht, also die Leute, die regiert haben, die Könige, die Adlige, die das Sagen hatten, das waren so die Privilegierten. Dann gab es die Mittelklasse, das einfache Volk, das Bürgertum. Die hatten ein bisschen Bildung, aber nicht so viel. Die hatten ein bisschen Geld, aber auch nicht so viel. Und ganz unten war die untere Schicht, die eigentlich gar nichts hatten. Die hatten keine Schule, viele als Sklaven, ne, das ist ganz typisch, hatten keine Schulbildung, hatten kaum Geld. Und das war so die Unterschicht. Und man konnte lange Zeit die Welt in diese drei Schichten einteilen. Und irgendwann in den letzten 100 Jahren hat man festgestellt, die Welt lässt sich nicht mehr ganz so einteilen, sondern man teilt sie jetzt so ein. Das sieht gerade ein bisschen verwirrend aus, ich erkläre es euch auch. Und zwar ist das eine Milieustudie. Kennt ihr? Habt ihr schon mal gehört, Milieustudie? Okay, also Milieustudie. Man hat halt gesagt, es ist nicht mehr ganz so einfach. Die Leute, die kein Geld haben, die ja relativ arm sind, die können durch Schulbildung, können die studieren auch. Alles ist offen, offenes Bildungssystem. Und können ja auch so studieren, reich werden. Und deswegen kann man dieses nicht mehr in diese klassischen drei Sachen einteilen, sondern es gibt Interessen, die zusammengehören. Und dann macht man regelmäßig, ich glaube alle 10 Jahre ist die Milieustudie, überlegt man sich, welche Gruppen gehören zusammen. Man macht Umfragen untereinander und teilt das dann auch ein. Also hier diese Achse ist dann auch nach Bildungsgrad und auch nach Einnahmen, genau, also das Geld. So. Und man hat festgestellt, es gibt Leute, die ticken ähnlich. Also wir zum Beispiel würden uns alle so in dieser bürgerlichen Mitte befinden. Das ist von 2014, glaube ich, die Sinus-Studie. Wir würden uns so relativ in dieser bürgerlichen Mitte finden. Ich will auch gar nicht auf die anderen Sachen eingehen. Weil das ist so, wo wir aufgewachsen sind, haben Schule, Bildung gemacht, eine Ausbildung, Studium, meisten werden arbeiten dann irgendwann, Familie haben, vielleicht noch Haus bauen, Haustier, also das ist das, was normal ist. Und man hat festgestellt in diesen Milieustudien, auch da wieder, man greift auf das zurück, was einem am nächsten liegt. Also bürgerliche Mitte ist deswegen bürgerliche Mitte, weil alle irgendwie ähnlich ticken, weil alle irgendwie Beruf haben, also Schulausbildung, Studium, Beruf, Arbeiten und so weiter. Und oft ist es so, also hier seht ihr es ein bisschen, dass sich manche von diesen Milieus überschneiden, aber die Überschneidungspunkte sind relativ klein. Das meiste ist irgendwie ganz extra. Und es zeigt wieder, dass man eigentlich in diesen einzelnen Milieus nichts mit den anderen zu tun hat. Und ich zeige euch das deswegen, weil da wird wieder deutlich, wir sind in unserem Milieu drin. Und uns fällt es total schwer, Leute aus einem anderen Milieu, Leute, die anders sind als wir, zu verstehen. Also einfach, weil wir es gar nicht gewohnt sind, weil die ganz anders denken, weil die ganz andere Weltanschauungen haben. Also es wurde auch mit untersucht mit der Weltanschauung. Die sind einfach anders als wir. Und sich da hinein zu versetzen, ist halt schwierig. Wenn man eh anders tickt als der andere, dann oder diese anderen Leute sind ja auch wieder in ihrer Gruppe drin, in ihrem Milieu. Und als Außenseiter ist vieles so, wo man sagt, ich kann es einfach gar nicht nachvollziehen, wieso die so sind. Und ich zeige euch das deswegen, weil ich glaube, oder mir das geholfen hat, als ich das gesehen habe wieder, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin so in dieser bürgerlichen Mitte, vielleicht noch ein bisschen nach rechts tendierend, aber irgendwie sind es Milieus, mit denen ich zu tun habe, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Und jetzt ist wieder die Frage, wie in der Kneipe, kenne ich nur das, was ich kenne? Sage ich, okay, ich kenne nur die bürgerliche Mitte, alles andere ist mir egal, das reicht mir. Oder bin ich bereit, auch mal zu sagen, okay, ich verlasse die bürgerliche Mitte, ich gehe auf was andere, auf die anderen Milieus auch mal zu. Ich bin mal bereit, mein gewohntes Umfeld so ein Stück zu verlassen und zu sagen, ich probiere mal was Neues aus. Ich bin vom Typ her einer, der sagt, ich mag Neues, ich mag die Herausforderung, also ich sehe das Leben auch als Herausforderung, und je mehr mich was herausfordert, also je mehr ich weiß, das ist eigentlich unnormal, dass man das schafft oder spannend, merke ich, dass das reizt mich. Und von meiner Geschichte her ist es auch so, also will so ein bisschen aus meinem Leben erzählen, habe euch ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt, was mir so begegnet ist, beziehungsweise begegnet. Von meiner Geschichte her ist es nicht so, dass ich schon immer mit diesen Randgruppen zu tun hatte. Also ich habe jetzt relativ viel mit so Randgruppen zu tun, mit anderen Milieus, sondern ich komme aus einer Familie von der gut bürgerlichen Mitte. Meine Eltern waren mega konservativ, also sie waren auch Christen, und alles war irgendwie mega konservativ. Und ich musste genauso, also die haben mir gesagt, wie man Christ sein lebt, wie man mit anderen Menschen umgeht, und es musste genau nach dieser Norm gehen. Und das habe ich lange Zeit mitgemacht, und irgendwie habe ich gemerkt, ich bin dabei gar nicht glücklich, sondern irgendwie fehlt mir was. Und dann habe ich so Gott ein ganzes Stück drum gefragt, was anders sein kann. Und ich habe gemerkt, dass ich gerade in ein System reingepresst werde, was gar nicht meins ist. Und Gott hat uns ja gesagt, er will uns frei machen, und er hat mir das so ein ganzes Stück gezeigt, das, was Freiheit ist. Und als ich mein Leben Jesus übergeben habe, habe ich gesagt, okay Gott, ich bin bereit, oder du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Und das war so ein Gebet, wo ich sage, Gebete haben mega krasse Auswirkungen manchmal. Also manchmal ist uns das gar nicht bewusst, was das an Auswirkungen hat. Aber es hat Auswirkungen. Und am Anfang war so, ich habe ganz normal weitergelebt. Es hat sich überhaupt nichts geändert, sondern in meiner Ausbildungszeit, ich war so voll der Außenseiter. Ich habe mein erster Beruf, den ich gelernt habe, das ist Forstwirt. Ja, also das, man rennt durch den Wald, schmeißt da irgendwelche Bäume um oder pflanzt neue, so mal ganz grob gesagt. Und wir waren eine Gruppe von 8, 9 Leuten. Wir sind da jeden Tag zusammen gewesen, haben das halt gemacht, waren im Internat zusammen. Und ich war voll der Außenseiter, weil ich gedacht habe immer, die böse Welt, ja, alle sind ganz böse, alle erzählen irgendwas, die gehen freitags in die Disco, ganz schlecht. Und irgendwie musst du dich aufpassen, dass du nichts mit denen zu tun hast. Und nach meiner Ausbildung bin ich dann für ein Jahr nach Südamerika gegangen. Und in Südamerika hat sich so ein Stück mein Blick verändert. Weil ich gemerkt habe, es gibt Leute, die anders sind. Also ich habe da in Südamerika gelebt, größtenteils unter Indianern. War in einer Missionsfamilie, habe dort Kinder unterrichtet. Der Vater von der Missionsfamilie war ein Deutscher. Die Mutter war Paraguayerin. Und ich sollte da 2 Jungs unterrichten, und die Jungs haben nicht mitgemacht im Unterricht. Also wir hatten normalerweise 4 Stunden Unterricht am Tag, so Deutsch, Mathe, Sachunterricht und manchmal nochmal Deutsch oder so, 3, 4 Stunden. Und wir haben oft von morgens 8 bis 12:30 Unterricht gehabt und dann von 2 bis 4 nochmal. Und die waren immer glücklich, wenn sie bis 4 den Unterricht geschafft haben, weil die einfach nur da gesessen haben, nichts gemacht haben. Und in dieser Zeit, also wir haben größtenteils unter Indianern gelebt, wir waren in einer Indianersiedlung drin, und die Indianer ticken ganz anders. Beispiel, ich habe mal einen gefragt, wann sein Bruder aus der Schule kommt. Er rennt ums Haus rum und sagt, dauert noch. Ich frage, hä, wie kommst du jetzt darauf, dass es dauert? Ja, Sonne steht noch nicht günstig. Ne? Also so war ihre Zeiteinteilung. Genau, und eine Geschichte, die mir der Missionar erzählt hat, also in der Familie, wo ich war, war, er ist neu in die Siedlung gekommen, und die Indianer sind ihm besuchen gekommen. Und er hat sich hingesetzt und in Paraguay trinkt man Terre, das ist so ein Nationalgetränk, das ist so Mate-Tee. Und dann kippt man Wasser drauf, kalt ist meistens, und dann trinkt man das halt. Und das geht die Reihe rum. Und das ist so ganz normal, man trinkt das. Und die Indianer sind zu ihm gekommen, er hat ihnen Mate angeboten und hat sie dann halt gefragt, wie geht's dir, wie geht's deiner Frau und alles Mögliche. Und nach 20 Minuten haben die Indianer gesagt, ah, wir gehen wieder nach Hause, du hast ja keine Zeit für uns. Und er so, was? Ich habe jetzt 20 Minuten versucht, mit denen krampfhaft ein Gespräch anzufangen und die haben überhaupt nicht irgendwie drauf reagiert. Und er war, dachte, das gibt's doch gar nicht. Eine Woche später kamen sie wieder, die Indianer, und er hat gesagt, okay, wenn ich frage, denken die, ich habe keine Zeit, also frage ich nicht. Und er hat sich hingesetzt und hat 2 Stunden schweigend da gesessen. Mehrmals, hat er mir gesagt. Und als sie das 3. oder 4. Mal da waren und er 2 Stunden schweigend mit ihnen da gesessen hat, haben sie gesagt, ja, pass mal auf, wir haben ein Problem. Und dann haben sie ihre Probleme erzählt. Und dann hat er gefragt, wieso erzählt ihr es mir jetzt? Und dann sagt er, ja, wir haben gesehen, du hast Zeit für uns. Und für ihn war das wichtig, es waren in der Familie immer Leute da irgendwie, die halt da gesessen haben. Und für mich war das so ein Aha-Erlebnis, wie wirken wir auf andere. Und ich glaube, Zeit ist gerade in unserer Kultur auch wieder etwas, was wir den anderen schenken können, was voll wertvoll ist. Und für mich war das so ein Aha-Erlebnis, so ein Klick, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mit Leuten, die anders sind, einfach Zeit verbringen. Und ich finde das total hilfreich. Ein anderes Beispiel, in Chemnitz habe ich Streetwork gemacht und da gab es so einen Skaterplatz an einer großen Bundesstraße, also 2 Bundesstraßen haben sich da gekreuzt, war eine Ampelkreuzung und in der Mitte, also ja, war dieser Skaterplatz, man musste halt vorbeifahren, wenn man eine Bundesstraße gefahren ist. Und ich stand da mit ein paar Jungs, der eine war 14, in der einen Hand sein Bier, in der anderen Hand ein Joint. Und ich frage ihn, sag mal, wieso stellst du dich hier mit einem Joint und einem Bier hin mit 14? Ist doch abnormal. Und dann sagt er, Micha, hier fahren so viele Leute vorbei, die sehen uns, schütteln den Kopf und sagen, solche Assis. Aber keiner kommt mal auf die Idee, mit uns Zeit zu verbringen, uns zu fragen, wieso machst du das eigentlich, was steht dahinter und so. Und das war für mich auch nochmal so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, wenn wir die Leute von vornherein verurteilen und sagen, ja, du bist Assi, du tickst eh anders als ich, dann werden wir sie auch nicht erreichen. Und ich hatte mega viel Zeit mit ihnen verbracht, es war witzig, der war sehr oft bei mir, wir haben ganz oft auch über den Glauben diskutiert und so. Und in einem Abend war sein bester Freund mit. Wir wollten irgendwo hinfahren und konnten aber noch nicht los, weil wir auf jemanden gewartet haben. Und dann stellt sein bester Freund Fragen über den Glauben und er fängt auf einmal an, der eigentlich gar nichts von Gott wissen wollte, das zu sagen, was ich ihm vorher erzählt habe und Gott zu verteidigen und sagen, ja, du kannst es mal so sehen und so weiter und so fort. Ne? Also das fand ich witzig. Und ich habe ihn nachher gefragt, hey, wie kommst du drauf? Ja, ist schon cool. Ich merke, du hast Zeit für uns, du interessierst dich für uns. Vielleicht ist ja doch an dem Gott was dran. Ne? Und ich denke, das ist eins, was ich merke, was man mitgeben kann. Die Leute brauchen Zeit. Und wir können etwas von unserer Zeit den anderen geben. Und das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, weil manchmal ist das, mir geht es zumindest manchmal so, dass ich denke, ich könnte jetzt in der Zeit, wo ich mit denen einfach nur abhänge, nichts mache, könnte ich so viel Gutes machen, so viel Sinnvolles machen. Und zu Hause, die Arbeit wartet ja auch irgendwie auf einen. Aber ich denke, wenn ich das Leben von Jesus angucke, der hat so viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht und hat nicht irgendwie gedacht, ich könnte jetzt das noch machen und ich könnte noch so viel Kranke heilen, wenn ich jetzt nicht meinen Jüngern das noch erklären müsste, sondern er war einfach für die Leute da. Und genauso denke ich, ist es unser Auftrag auch, für die Leute einfach nur da zu sein. Und ja, das kann manchmal herausfordernd sein, aber ich denke, das ist das, wo wir sie am ehesten erreichen können. Genau, und ich habe, als ich angefangen habe mit Streetwork, ich habe mit den Jungs, also waren meistens Jungs, sind wir um die Häuser gezogen, haben uns irgendwo hingesetzt, Bier getrunken. Und nach dem 5., 6. Abend, wo wir zusammen Bier getrunken haben, dann haben sie mir eine Frage gestellt und ich dachte, Wahnsinn, die denken nach oder die vertrauen mir oder was auch immer da war. Aber dieses Vertrauen, das muss man sich halt mit der Zeit, ich sag's mal, erarbeiten. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist beten. Also es klingt so wieder voll nach dieser Kinderstundenantwort, Jungscher Antwort, ja. Beten ist immer richtig, ne, irgendwie. Aber ich glaube, dass Beten wirklich richtig viel verändert. Also bei mir war es so, dass ein Gebet mein Leben verändert hat, also dass Gott mir das so aufs Herz gelegt hat, auch mit den Jungs abzuhängen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Entweder habe ich eine Predigt gehört oder ich habe ein Buch gelesen. Eins von beiden war es. Und es ging darum, was haben wir Gott alles gegeben. Und ich war zu dem Zeitpunkt, also mein Leben ging immer mal hoch auf und ab, war etliche Male arbeitslos, war auch mal obdachlos eine Zeit lang und so. Zu dem Zeitpunkt war ich arbeitslos zu Hause, hatte nicht viel. Und ich habe die Predigt gehört und es ging, was haben wir Gott alles gegeben. Und dann bin ich so durchgegangen und dachte, okay, ich möchte ja wirklich Gott alles geben. Und dann habe ich so überlegt, okay, Computer, ja, Schrottding, kann Gott haben. Fernseher habe ich keinen, Auto habe ich keins, Fahrrad ist eh Schrott. Also es war alles so irgendwie, gedacht habe, alles nichts wert. Und zum Schluss habe ich festgestellt, ich habe eine Wohnung und die war richtig geil. Es war die geilste Wohnung, die ich jemals hatte. Ich bin schon 12, 13 Mal umgezogen. Wir sind da in eine WG gezogen mit einem Freund zusammen. Und mein Freund ist nach einem Jahr ausgezogen, weil er von der Ausbildung woanders hin musste. Und ich hatte dann 66 Quadratmeter für mich allein, so mal so nett, extra Fernsehzimmer. Also ich habe mir da manchmal einen Beamer ausgeliehen, waren weiße Wände. Und dann konnte ich da oben Fernsehen gucken, das war richtig geil. Und für mich habe ich gemerkt, die Wohnung war was Heiliges. Dazu kommt, dass mein Freund, also mit dem ich zusammen gewohnt habe, vorher auch ein bisschen Müll in der Wohnung gemacht hat. Also er hat vom Putzen wollte er gar nichts wissen. Und dann hatte ich ein riesen Aquarium, 300 Liter, hatte da einige Fische drin und er kam irgendwann mal auf die glorreiche Idee, auszuprobieren, was Fische alles vertragen. Und dann fing er an, so ein bisschen Bier reinzukippen, vertragen Fische, dann irgendwann Schnaps, vertragen Fische auch. Was sie nicht vertragen, ist Spülmittel. Und da reicht ein Tropfen. Und ich war unterwegs gewesen an dem Abend. Also ich habe das erst viel später erfahren, was passiert ist. Ich war an dem Abend unterwegs gewesen. Er rief mich an und sagt, Micha, in dein Aquarium ist Spülmittel. Was sollen wir machen? Ich sage, ja, wie kommt denn da Spülmittel rein? Und das Aquarium stand so als Raumteiler zwischen Küche und Essecke. Und zwar offen. Also ich hatte nur zwei Glasplatten oben drauf gelegt. Und dann meinte er, ja, wir hatten da gespült und hatten da Spülmittel draufgestellt, das ist umgekippt und es ist halt Spülmittel drin. Und genau, ich musste, also es war eine mega Arbeit, ich musste alles rausnehmen, meine Fische haben es alle nicht überlebt. Ich habe, ja, keine Ahnung, mega, also es war echt mega stressig. Und es hat mich halt voll aufgeregt, aber das war so dieser Hintergrund. Jetzt dachte ich, geil, endlich die Wohnung für dich allein, es läuft. Und dann bin ich so durchgegangen und habe halt mit Gott geredet und habe gesagt, okay. Und ich wusste in dem Moment, was Gott will, ist meine Wohnung. Und dann habe ich gesagt, gut Gott, wenn du es willst, ich will dir wirklich alles geben. Und eine Woche später habe ich dann, also bin ich als erstes Mal auf diesen Skaterplatz gegangen. Wir hatten vorher mit der Gemeinde schon für die Leute gebetet, ohne dass wir sie kannten. Wir waren dort gewesen, haben versucht, mit ihnen Gespräche anzufangen. Aber dann nach einer Woche war es möglich, dass ich, also habe einen kennengelernt, der da hingegangen ist, der die kannte. Und ich war zweimal dort und dann sagt mir einer, du Micha, du hast doch eine eigene Wohnung, lass mal bei dir pokern. Ich so, ja, können wir machen. Ja, wir kommen am Freitag. Und dann waren freitags 15 Leute in meiner Wohnung, die mir heilig war und ich kannte keinen davon. Oder nur halb. Und es war spannend und damit ging so eine Zeit los, wo ich gemerkt habe, es ist herausfordernd, wenn wir Gott wirklich sagen, okay, wir sind auch bereit für Leute, die anders sind, da zu sein. Die Leute, die da kamen, das waren übrigens die, die mit meinem Freund oder mit meinem Mitbewohner zusammen meine Fische vernichtet haben. Die haben mir das dann ein halbes Jahr später mal erklärt, wie es wirklich war. Genau. Und ja, ich merke, das war herausfordernd. Ein Tag, ich hatte dann zwischendurch wieder angefangen zu arbeiten. Ich freue mich auf meinen freien Abend, komme nach Hause, mache meine Wohnungstür auf. Und dann sitzen 5 Leute da und sagen, Mensch, Micha, du hast dich aber verspätet. Ich sage, wie kommt ihr hier rein? Ja, du hast doch einen Schlüssel bei deiner Nachbarin. Also ich bin manchmal ein bisschen vergesslich, habe ich ja schon erzählt. Deswegen Schlüssel Nachbarin geben, damit, wenn ich mal meinen Schlüssel drin liegen lasse, ich trotzdem in meine Wohnung komme. Die haben bei meiner Nachbarin geklingelt, wussten das und sagen, ja, Micha hat gesagt, wir dürfen den besuchen, komm, mach mal auf. Und sie hat das natürlich gemacht und saß dann auch mit drin, mit ihrem Sohn. Und ja, das waren so ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, es ist total herausfordernd, sich drauf einzulassen, aber es ist mega cool. Und ich habe angefangen dann auch für die Leute zu beten und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was du machen kannst, dass du anfängst zu sagen, Jesus, es fällt mir so, so mega schwer, die Leute so zu nehmen, wie sie sind, aber ich will es. Und ich glaube, in unserer Denkweise verändert sich auch manches dann. Also Jesus ist in die Welt gekommen, so lesen wir es im Johannes, also Johannesbrief mal zu lesen, ist mega spannend, oder überhaupt das Johannesevangelium. Ich habe das lange Zeit überhaupt nicht gemocht, weil ich dachte so, der Johannes voll das Weichei, schreibt die ganze Zeit von Liebe, Gehorsam, irgendwie, also fand ich nicht so toll, bis ich dann mal mitgekriegt habe, was Johannes wirklich meinte. Und ich finde gerade diese Liebe, die Johannes beschreibt, also das ganze Evangelium und auch die Johannesbriefe, ist das immer wieder so ein ganz zentrales Wort, die Liebe. Und wenn Johannes von Liebe schreibt, zum Beispiel in Johannes 13, da ist es, dass Jesus den Jüngern die Füße wäscht, dann sagt er immer, pass auf, ihr könnt, oder er sagt, Jesus gibt euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Und dann sagt er, wenn Jesus euch dieses Gebot gibt, dann ist es nicht, dass ihr jetzt neu eine Aufforderung habt und sagt, ihr müsst das machen, sondern immer wenn Johannes von Liebe schreibt, und das müsst ihr echt mal beobachten, dann sagt er, Leute, ihr seid von Gott geliebt, ihr seid von Gott mega reich beschenkt worden und weil ihr so viel geschenkt bekommen habt von Gott, könnt ihr einfach aus so einem Überfluss heraus was anderen geben. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist ein Beispiel mit einem Schwamm, ich habe jetzt leider keinen hier, habe ich vergessen, aber so ein Schwamm, wenn man den nimmt und ein bisschen Wasser drauf tröpfelt, passiert überhaupt nichts. Ne? Der wird das Wasser absorbieren und nichts weitergeben. Wenn man aber den Schwamm in eine Schüssel mit Wasser eintaucht oder richtig viel Wasser drüber gibt, ist der so vollgesaugt, dass es für ihn selber reicht, also dass er richtig schwer ist. Und er hat noch so viel Wasser, dass es einfach weiterfließt. Und ich glaube, genauso ist es, wenn wir uns bewusst sind, wie sehr Gott uns liebt. Wenn wir uns bewusst sind, wie sehr Gott, ja, was Gott für uns überhaupt gemacht hat. Das ist wie, wenn wir so voll sind wie so ein Schwamm, uns geht gar nicht anders, als dass das überfließt und wir anderen, andere lieben. Und beim Johannes ist es auch wieder so, also gerade bei der Fußwaschung, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, dass ihr das Gleiche tut, was ich getan habe. Ja, also damit meint er auch, den Armen und Hilfsbedürftigen zu helfen. Und ich glaube auch der festen Überzeugung, dass dass er damit meint auch, dass wir die Leute so annehmen sollen, wie sie sind und wie er sie angenommen hat. Und das ist manchmal ziemlich herausfordernd, aber es lohnt sich. Ein Beispiel wieder. An dem Abend, wo wir Poker gespielt haben, war ein Typ da, der konnte nicht richtig reden. Also der hat mega gestottert und es war super anstrengend, sich mit dem zu unterhalten. Und irgendwann sind die Leute im Laufe des Abends gegangen und ich war mega müde, wollte dann 1:30 mal ins Bett und dieser Typ war noch da. Und ich sage, ja, du könntest jetzt auch gehen. Und er so, ja, ich trinke mein Bier noch aus, dann gehe ich. Und dann hat er einen Schluck mal getrunken und hat erzählt und erzählt und erzählt. Sein Bier, also er hat von 2:30, glaube ich, bis 5 oder so sein Bier getrunken. Und wir saßen auf dem Balkon bei mir. Und dann, er erzählte, und ich war kurz vorm Wegnicken, muss ich wirklich sagen. Und dann, in dem, was er erzählte, merke ich, so ein Gedanken von Gott spricht ihn auf das Thema drauf an. Das war bei ihm das Thema Hass. Und wir hatten ein mega geiles Gespräch. Und er kam immer wieder, wenn er, also er hatte einen Hass auf seine Familie gehabt. Er wurde von seiner Mutter verstoßen und so weiter. Und jedes Mal, wenn er irgendwie sich wieder über seine Familie geärgert hat, kam er dann zu mir und erzählte mir davon. Und ich saß da an diesem Abend und habe eigentlich gebetet, dass er gehen kann oder gehen soll. Und Gott hat das Gebet auf eine ganz andere Art und Weise erhört. Ja. Oder ein anderer Typ, also von dem, was ich vorhin erzählt habe, der Typ, der mal morgens von der Polizei abgeholt worden ist, der kam nachher wieder zu mir, meinte, es ist alles jetzt in Ordnung. Er hätte seine Strafe abgesessen, Es kommt aber noch irgendwann mal eine Gerichtsverhandlung und dann müsste er auch wieder eventuell in den Knast. Und er wohnte bei mir und ich habe für ihn angefangen zu beten und sagte, Gott, mir fällt es so schwer, das war auch ein bisschen anstrengend so, weil er auch anders war als ich. Und ich habe für ihn gebetet und habe gesagt, Gott, ich will wirklich ihn annehmen, wie er ist, aber es fällt mir mega schwer. Irgendwann habe ich mitgekriegt, dass der Typ mich bescheißt. Und es ging nicht nur um wenig Geld, sondern es ging um richtig viel Geld. Und ich konnte es aber nicht nachweisen. Ich habe dann Anzeige gegen unbekannt gemacht, weil ja, ich nicht wusste genau, dass das ist. War meine Vermutung, aber ich wollte dann auch nicht falsch verdächtigen. Und ich bin eines Abends, also er ist dann mittlerweile auch ausgezogen, eines Abends stehe ich am Döner bei uns in der Stadt, mein Lieblingsdöner, und dann tippt mir jemand auf die Schulter und sagt, Micha, können wir kurz reden? Und das war der Typ. Und er sagt, pass auf, ich muss morgen Knast und ich weiß, ich bin mindestens anderthalb Jahre verschwunden und es kommen noch einige Verfahren, also auch das, was bei dir gelaufen ist. Aber ich möchte eins, dass du weißt, es tut mir leid. Ich möchte, dass du mir vergibst. Und ich dachte, Wahnsinn. Also ich konnte es nicht aus eigener Kraft, ich musste auch dafür beten. Aber diese Einstellung, dass er gemerkt hat, also ich habe für ihn gebetet und dass er plötzlich gemerkt hat, er hat was falsch gemacht, fand ich mega krass. Ja. Genau, der war dann im Knast, hat dort im Knast einen Typen kennengelernt, der mal Mörder war, also so hat er es mir erzählt, und er hat dann Bibelstunden im Knast gehalten und er hat davon mitgekriegt, dass es da jemand gibt, der Bibelstunden hält und meinte, ah, da erzählt jemand was von Gott und der Micha, der hat ja auch was mit Gott zu tun gehabt und so, da könnte man ja hingehen, das war ja nicht ganz verkehrt, was der Micha so erzählt hat und hat sich im Knast noch taufen lassen. Fand ich mega cool, als er mir das erzählt hat. Genau. Und ich glaube halt, Gebet ändert da manchmal so unsere Sichtweise. Und ich könnte euch da noch mega andere Erfahrungen erzählen. Das eine Mal, meine Wohnung war wieder mal voll, weil 1000 Leute bei mir übernachten wollten. Und es war kurz vor Weihnachten gewesen. Da kam einer und er sagte, Micha, also war auch wieder eine Gerichtsverhandlung. Und dann fing er mit, ich habe mit ihm ein Zimmer geteilt, weil kein Platz mehr war. Und dann fing er mitten in der Nacht an zu heulen. Und ich dachte, scheiße, ich habe gerade keinen Bock, mit denen zu reden. Ich will eigentlich pennen. Der soll mich in Ruhe lassen. Aber irgendwie schlechtes Gewissen gehabt. Und dann dachte ich, okay, lass dich drauf ein. Und dann frage ich, was ist los? Und dann erzählt er mir, dass er Angst hat vor der Gerichtsverhandlung. Und dass es sein größter Wunsch ist, dass die Verurteilung oder das Urteil erst nach Weihnachten gesprochen wird. Und wir haben dann nachts halb drei zusammen gebetet. Und nächsten Tag kam er glücklich, sagt Micha, Gott hat das Gebet erhört. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich im Knast muss. Fand ich cool. Ja? Aber ich merke halt, das sind so diese Herausforderungen, wo wir eigentlich so völlig andere Vorstellungen haben, andere Überlegungen haben, andere Denkweisen haben und uns das manchmal herausfordert. Aber ich denke, wenn wir für die Leute beten und wenn wir beten, dass Gott uns wirklich so mit seiner Liebe voll macht, dann können wir auch so ein ganzes Stück die Leute annehmen, wie sie sind, in ihrer Andersartigkeit. Genau. Ich weiß jetzt nicht, welche Menschen du vor Augen hast. Also ich könnte da noch eine ganze Menge erzählen von Leuten, mit denen ich jetzt auch wiederum in Karlsruhe zu tun habe, die ziemlich anders sind. Also angefangen von der Fickliste bis hin zu einem, der letztens da war und meinte, Micha, ich habe schon 2 Tage keine Drogen mehr genommen. Ich sage, ja cool. Nee, ist scheiße, die Welt ist nicht zu ertragen ohne Drogen. Und ich merke, wie mich das manchmal herausfordert, einfach diese Leute so zu akzeptieren, zu lieben. Und für mich ist es wirklich ein tägliches Gebet mittlerweile geworden, dass ich sage, Gott, heute, du weißt, wer heute kommt, du weißt, wem ich heute begegne, wie die Leute drauf sind. Ja, also manchmal ist es ja auch voll chillig. Ich kann mich erinnern, einmal, also vor 14 Tagen oder so, waren Leute da, die haben sich in mein Wohnzimmer gesetzt. Der eine, der geht jetzt 11. Klasse, glaube ich. Oder, nee, 10. Klasse. Aber auf einer anderen Schule. Der packte auf einmal seine Schulbücher aus und erzählte mir von seinem Geschichtsunterricht. Dachte ich, krass, dass er mir davon erzählt. Aber das war das, was ihn bewegt hat. Und am nächsten Tag war er da und ich dachte, ich könnte ihn gerade nur ohrfeigen, weil er mich bärisch nervt, weil er nur Scheiße im Kopf hat. Ja, und dann sage ich, Gott, ich brauche die Liebe von dir, um einfach die weiterzugeben. Und ich weiß nicht, welche Menschen du vor Augen hast. Aber ich glaube, so eine Antwort einfach, wie können wir mit den Leuten umgehen, die anders sind, ist einfach, sich das vor Augen zu malen. Es ist gut, dass wir unterschiedlich sind, es ist gut auch, dass es andere gibt. Ja? Und alle sind irgendwie von Gott geliebt. Alle sind irgendwie Kinder von Gott und Gott hat sie genauso gewollt. Und ich glaube, manchmal stellt Gott uns so einzelne Personen ganz bewusst ins Umfeld und sagt, okay, das ist jetzt dein Schleifstein, ja, wo du lernen kannst. Und das ist manchmal anstrengend, schwierig anzunehmen, aber es lohnt sich. Und ich bin der festen Überzeugung, auch, also ich wünsche mir manchmal, dass, wenn ich mit solchen Leuten zu tun habe, dass sich mega krass schnell was verändert. Ja? Also ich sehe die, ich sage denen irgendwas von Gott, ne? Es ist immer gut, wenn man Gott mit ins Spiel bringt, und die bekehren sich und alles ist cool. Aber ich glaube, vieles ist einfach diese Zeit, ne? Anzunehmen und zu lieben und zu sagen, okay, es braucht Zeit. Und ich wünsche dir einfach, dass du wirklich das auch zu deinem Gebet machst, zu sagen, Gott, ich möchte gerne den anderen so annehmen, ich möchte gerne den anderen so akzeptieren, wie er ist. Noch eine Sache, du hast das vorhin gesagt, Kelle, wie kann ich mit Leuten über Gott ins Gespräch kommen? Das ist auch mal eine ganz spannende Sache, finde ich, wenn wir den Glauben gern mit wirklich im Alltag praktizieren wollen. Und auch da gibt es wieder keine Pauschalantwort, sondern da denke ich wieder, dieses Gebet eine ganz wichtige Sache ist. Und meine Erfahrung ist, es gibt einen guten Zeitpunkt und es gibt einen schlechten Zeitpunkt. Und manchmal, also ich bin ziemlich ungeduldig, zumindest mit mir selber, und diesen Zeitpunkt, ich denke dann immer, jetzt musst du unbedingt irgendwas sagen und mir überlege schon im Kopf, was könnte jetzt die richtige Antwort sein, wie könnte ich die Leute hinweisen auf Gott, und Gott ist noch, oder die anderen sind noch gar nicht so weit. Und dann zu sagen, okay, vielleicht ist jetzt richtig zu schweigen. Und auch da wieder das Gebet, dass wir den richtigen Moment finden. Ja? In der Bibel steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und ich glaube, auch im Leben von anderen ist es manchmal so, dass die Zeit reif sein muss. Ja? Und ja, das ist manchmal schwierig herauszufinden, wann es ist soweit. Aber meine Erfahrung ist, manchmal ist, oder am Anfang, so will ich sagen, am Anfang ist weniger gesagt mehr. Ja, ich habe für mich zur Gewohnheit gemacht, ich sage den Leuten, dass ich Christ bin und dass ich der festen Überzeugung bin, dass Gott lebt, dass die Bibel wahr ist. Und ich habe ganz oft so auch Lacher gehört, was, du glaubst an so einen Scheiß, du rennst jeden Sonntag in die Kirche, kannst dir nicht vorstellen, es gibt cooler auszuschlafen. Ich sage, ja, kann ich mir vorstellen, aber mir ist es wichtig. Und ich lasse mich da von dir auch jetzt nicht irgendwie runtermachen, sondern dass du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und wir lassen uns einfach so stehen. Und manchmal ist es interessant, was Gott draus tut. Ich kann mich erinnern, in Chemnitz, die letzte Wohnung, die ich hatte, das war eine ganz kleine Wohnung, eine Einraumwohnung, und ich hatte einen großen Balkon dran. Und mein Nachbar, der hatte auch einen Balkon, und er konnte von seinem Balkon an mein Küchenfenster klopfen. Und es war so, wenn wir uns 2 Tage nicht auf dem Balkon gesehen haben, hat er bei mir ans Küchenfenster geklopft und hat gefragt, Micha, geht's dir gut? Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Und als ich da eingezogen bin, saß er irgendwann draußen. Ich sage, hallo, ich bin der Neue, bin jetzt öfters da und so. Und dann fragte er mich, was ich mache. Ich sage, ja, ich bin gerade noch am Studieren, ich studiere Theologie. Und dann, was, du glaubst Bibel und was da alles so kommt? Ich so, ja klar, ich glaube schon, dass das wahr ist. Und dann hatten wir, ich habe in dem Jahr gerade meine Abschlussarbeit geschrieben, meine Masterarbeit. Und dann habe ich ganz oft mit ihm auf dem Balkon über meine Arbeit diskutiert, über die Bücher, die ich gerade gelesen habe. Er kannte manche, die ich gerade lesen musste vom Studium her. Und das war total cool. Und am Ende sagte er mir, ich habe eins gelernt von dir. Und zwar, dass man den anderen stehen lassen kann, auch wenn er anders denkt. Du hast mir von deinem Glauben erzählt und das fand ich cool. Und ich konnte dir von dem erzählen, was mich bewegt. Und du hast nicht gesagt, dass das schlecht ist, sondern wir haben miteinander diskutiert und haben uns einfach so stehen lassen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott mit ihm auch seine Geschichte schreibt und dass das gerade so ein Anfang war, wo er gesagt hat, okay, ich merke, dass nicht alle Christen so verbittert sind, so gesetzlich und so. sondern dass es einfach auch lockere Christen geben. Und ich denke, dieses den anderen einfach stehen lassen, akzeptieren, zu sagen, okay, das ist dein deine Meinung, ich habe meine Meinung und ich will dir auch nicht meinen Glauben aufzwängen, sondern das ist das, was ich für mich glaube, was richtig ist. Und ich wünsche dir, dass du das einfach auch erkennst, dass du Gott erkennst, weil ich glaube, das ist der einzige Weg. Aber wir können keinen zwingen und wir können auch nicht die Welt retten. Wir können auch nicht, manchmal ging es mir so, als ich mit den Jungs zu tun hatte, dass ich dachte, ich muss noch mehr Zeit mit denen verbringen. Ich muss auf Krampf irgendein Gespräch anfangen über meinen Glauben. Und dann irgendwann habe ich den Satz gehört, du musst die Welt nicht erlösen, die hat Jesus schon erlöst. Und dann denke ich mir, wie entspannt ist das eigentlich? Ich muss gar nichts. Sondern ich kann mich einfach ganz so in die Arme von Gott geben. Und wenn Gott mich gebrauchen will, dann will ich mich gebrauchen lassen. Wenn Gott mich nutzen will, dann ist es cool. Und wenn nicht, dann hat er seine Möglichkeiten. Und ich habe dann irgendwann mal, oder für mich war das so eine Antwort, was auch Bekehrung angeht, der Weg zu Gott ist so wie so eine Pflasterstraße und wir können vielleicht der erste Stein sein, vielleicht sind wir Stein 50 bis 150, vielleicht sind wir auch der letzte Stein, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gott mit den Leuten ans Ziel kommt und wir dürfen dabei sein, aber er macht Geschichte, nicht wir. Ist so deine Frage beantwortet? Super. Okay, gibt es noch Fragen oder wollt ihr noch was wissen irgendwie? Dann wäre jetzt die Möglichkeit. Wenn nicht, dann bete ich noch zum Schluss und dann sind wir fertig. Jesus ist so cool, dass du uns so mega geliebt hast, ja, dass du für uns gestorben bist, dass du alles gegeben hast und wir eigentlich nur so überschüttet werden mit deiner Liebe. Und Jesus, ich bete, dass wir uns das wirklich immer wieder auch bewusst machen, was du getan hast und dass wir echt so voll werden, dass einfach aus uns raustropft, dass es überfließt, dass es nicht irgendein Krampf ist, sondern dass wir wirklich ja, voll Begeisterung, voll Freude durchs Leben gehen können. Ich danke dir, dass du die Welt geliebt hast, ja, wir haben so davon profitiert. Und Jesus, ich bete einfach, dass wir genauso auch die Leute um uns herum lieben können, die Leute in unserem Geschäft, in unserer Klasse, ja, wo auch immer wir sind. Hilf uns, Menschen zu sehen mit deinen Augen. Amen.